ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR Aktuell. Der Nächste also, der in Vertretung von Tim Deisinger Gastgeber dieses Podcasts ist, mal wieder. Wir besprechen militärische und militärpolitische Fragen rund um den Krieg in der Ukraine. Und das tun wir mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Hallo Herr Bühler.
Danke Herr Kröger.
Natürlich ist auch diese Folge wie immer werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Es ist aber insofern eine besondere Folge, auch nicht zum ersten Mal, da wir uns ausschließlich mit Hörerfragen befassen, mit Fragen, die vielleicht im täglichen Blick auf die Kriegssituation etwas zu kurz kommen. Da geht es um die Frage, was die Waffenlieferungen durch die USA eventuell bringen können. Aber es geht natürlich auch um eine Frage, die viele unserer Hörer bewegt, nämlich das Szenario, was passieren würde, wenn die NATO tatsächlich Kriegspartei wird. Das sind die Fragen, die unsere Hörer beschäftigen. Haben Sie uns zugeschickt über general@mdraktuell.de, per Mail also, oder eben auch per Telefon 0800 637 3737, und wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn Sie diese beiden Kanäle nutzen und uns Ihre Fragen zuschicken. So, Herr Bühler, sind Sie bereit?
Ich bin bereit, ja.
Dann fangen wir an mit der Frage von Johannes Mertens aus München. Johannes Mertens schreibt, die russische Luftwaffe ist mit der vermeintlich simplen Technologie der Gleitbomben mittlerweile zur taktischen Nahunterstützung des Heeres in der Lage. Damit kann die russische Armee faktisch das Gefecht der verbundenen Waffen wesentlich besser führen als die Ukraine. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, jenseits der technologisch komplexen und damit schwer zu beschaffenden Flugabwehr dem entgegenzuwirken? Meines Erachtens ist einer 1,5 Tonnen schweren Bombe keine Feldbefestigung gewachsen.
Ja, also ich verstehe Herrn Mertens so, er meint, die Gleitbomben, die die Russen jetzt immer wieder an der Frontlinie einsetzen, das sind ganz normale, ungelenkte Bomben. Da hat man kleine Flügel an das Heck dieser Bombe angebaut. Zuweilen auch mit kleinen Stellmotoren, dass sie auch verstellt werden können, die Flügel. Und dadurch gelingt es dem Flugzeug, die Bombe 20, 30, 40 bis zu 80 Kilometer vor dem Ziel abzusetzen, sodass das Flugzeug nicht gefährdet ist. Und deshalb sagt er mit anderen Worten, dass einfach die Flugzeuge operieren können, wie sie wollen, ohne dass sie von den Ukrainern daran gehindert werden können. Diese Bomben haben eine gewaltige Wirkung, sprach er an, 1,5 Tonnen. Und das hält natürlich keine Feldbefestigung auf, schon gar keinen Schützengraben auf. Die Ukrainer können es nur schaffen, diese Bedrohung loszuwerden, wenn sie weitreichende Luftverteidigungsmittel in Frontnähe bringen, wo sie natürlich auch wieder gefährdet sind. Und dann fehlen sie auch wieder an den Städten. Weitreichende, das sind in erster Linie Patriot oder die italienisch-französischen SAMP-Raketen. Die zweite Möglichkeit ist, die Russen machen Fehler, sie werden übermütig, sie fliegen, wie man es auch sehen konnte auf einigen Videos, dass sie praktisch über die Frontlinie fliegen, zu nahe ranfliegen. Dann gelingt es ihnen, sie mit schultergestützten Raketen abzuschießen. Die Russen haben insgesamt schon um die 90 Flugzeuge verloren. Also es gelingt nach wie vor, auf die 2 Jahre jedenfalls gesehen, es gelingt, die Flugzeuge zu bedrohen. Aber in letzter Zeit, als die Luftabwehrmittel dann zur Neige gegangen sind, ist die Bedrohung immer größer geworden. Wenn die beiden Dinge also nicht passieren, entweder weitreichende Luftverteidigungsmittel oder die Russen machen Fehler, dann ist tatsächlich der Soldat dort in seiner Feldbefestigung, in seiner Stellung diesen Gleitbomben, diesen Riesenbomben hilflos ausgeliefert. Und das war mit ein Grund, warum die Stadt Avdiivka gefallen ist, beziehungsweise warum man sich dort zurückziehen musste. Die Lösung eigentlich, Lösungen sind immer schwierig, aber eine Möglichkeit ist, wenn die F-16 kommen und wenn sie mit weitreichenden Luft-Luft-Raketen kommen, dann sind sie eine Bedrohung für diese Kampfflugzeuge der Russen. Und dann wird man mindestens vorsichtiger operieren, sodass die Bedrohung nicht ganz so stark ist.
Avdijewka ist ja nur ein Beispiel dafür, wie es Russland offenbar gelungen ist, dort die Oberhand zu gewinnen. Tim Klenke hat dazu folgende Überlegung uns per Mail zugeschickt. Er fragt, ist es realistisch, dass die Ukraine sich momentan bewusst kämpfend zurückzieht, um den Russen weiterhin Verluste, vor allem im logistischen Bereich, zuzuführen? Dadurch könnten sie die russischen Versorgungslinien überdehnen, im Sommer, nachdem jetzt die Unterstützung der USA offenbar kommt, eine Offensive starten und das kurz zuvor verlorene, aber vielleicht noch nicht stark befestigte Gelände wieder einnehmen. Was halten Sie von dieser Überlegung?
Also ich glaube, dass sie sich in erster Linie kämpfend zurückziehen, weil sie durch diese gerade besprochenen Gleitbomben, aber auch durch die russische Artillerieüberlegenheit dazu gezwungen werden. Sie tun das, um die eigenen Verluste gering zu halten. Aber in der Frage steckt auch die Frage nach der Logistik drin. Das ist ein Nebeneffekt, denke ich, dass die Russen mit dem weiteren Vorrücken Versorgungsprobleme bekommen. Nicht nur durch die weiteren Wege, sondern auch dadurch, dass die Infrastruktur weitgehend zerstört ist. Das haben die Russen ja selbst zerstört, bevor sie dann darüber vorrücken. Und es muss alles an Munition, Verpflegung, Betriebsstoff nach vorne gebracht werden, eben auf die weiten Wege, auf die weiteren Wege und durch die zerstörte Infrastruktur. Und dazu kommt, dass die Russen das ja so nur mit LKWs machen können. Sie können sich da nicht auf Eisenbahnen abstützen, sozusagen im Vorwärtsgang, sondern sie müssen dann tatsächlich LKWs haben. Und da sieht man jetzt schon die Bilder, dass uralt LKWs verwendet werden. Insgesamt sind verifiziert 2500 LKWs unterschiedlicher Muster zerstört worden bisher bei den Russen. Und zusätzlich sind von den Ukrainern 600 russische LKW auch erbeutet worden, auch verifiziert durch die Datenbank Oryx.
Tim Klenke hat noch eine zweite Frage und damit machen wir weiter mit dem großen politischen Thema in dieser Woche, mit den beschlossenen Waffenlieferungen seitens der USA. Glauben Sie, dass mit diesen Waffenlieferungen die Unterstützung für die Ukraine nicht mehr tröpfchenweise, sondern in großer Masse kommt, damit die Ukraine genug Schlagkraft hat, um sich zu befreien, anstatt notgedrungen Mensch und Material in kleinen Portionen ins Feuer zu schmeißen, so seine Worte?
Ja, wir haben ja nach dem letzten Podcast dann erfahren, dass der amerikanische Senat, des Kongress, doch am Dienstagabend noch entschieden hat und nicht die Gefahr bestand, dass es in die Woche hinein verschoben wird. Der Präsident hat mittlerweile gesagt, dass er unterschrieben hat, dass er entschieden hat. Wir hatten ja erwartet, dass die Amerikaner schon ein Paket geschnürt haben, das jetzt sehr schnell ausgeliefert wird. Dass sie aber so schnell waren, das hätte ich auch nicht erwartet. Man hat sogar vorher schon die weitreichenden Langstreckenraketen vom Typ ATACMS der Ukraine geliefert. Allerdings ohne, dass die Ukrainer das bestätigt haben oder auch die Amerikaner das bestätigt haben. Sie müssen zweimal bereits eingesetzt worden sein, beim einen Mal auf den Angriff auf den Flugplatz auf der Krim und das zweite Mal auf dem Flugplatz bei Berdyansk. Wir werden sehen am Ende, Herr Klenke, ob das jetzt große Massen werden. Ich denke schon, denn 50 Milliarden Dollar sind jetzt freigegeben worden vom Kongress für das gesamte Haushaltsjahr 2024, das bis November geht, glaube ich, bei den Amerikanern. Damit müssen sie auch weitgehend auskommen, aber das ist ja sehr viel Geld und das kann man nicht auf einen Schlag den Ukrainern übergeben. Das geht gar nicht, weil zum Teil ja auch noch Produktion dahinter steckt, sodass sie aber nachhaltig und kontinuierlich mit Waffen- und Munitionsnachschub rechnen können.
Anlässlich dieser Waffenlieferung hat Igor Mitnik gefragt, was ist eigentlich aus dem Lend-Lease der USA geworden, also dem Leih- und Pachtgesetz? Er schreibt, ich habe dazu leider seit der Verabschiedung im Mai 2022 nichts mehr gehört. Vielleicht müssen wir noch einmal kurz den Hintergrund erklären zu diesem Leih- und Pachtgesetz.
Ja, dieses Gesetz wurde von Präsident Biden Anfang Mai 2022 bereits unterschrieben und der Name lehnt sich an das Gesetz an von 1941, mit dem die Amerikaner beschlossen haben, die Sowjets zu unterstützen in ihrem Abwehrkampf gegen die deutsche Wehrmacht. Da war es tatsächlich so, dass zunächst das aus Beständen der US-Armee geliefert worden ist, in erheblichem Umfang. Und daran hat man angeknüpft, allerdings mit dem Unterschied, dass man jetzt bei dem neuen Gesetz von 2022 keine Rückgabe fordert und auch keine Bezahlung fordert. Ich bewerte das so, die Amerikaner, die haben genauso strenge Exportrichtlinien, wenn nicht sogar strengere, wie wir sie auch haben in Deutschland. Und ich denke, das ist so ein Gesetzesrahmen, wie man Waffensysteme ohne weitere Billigungsprozesse an die Ukraine abgeben kann. Bisher ist das, was sind die Kosten für dieses Programm vom Kongress gebilligt worden. Theoretisch könnte natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man Material aus den Beständen der US-Armee gibt, was man auch macht, zum Teil jedenfalls. Aber wenn man das nicht mit Kongressmitteln, also Haushaltsmitteln, tatsächlich hinterlegt, dann kann man das Gerät, was man und die Munition, was man abgibt, dann nicht wieder beschaffen. Und deshalb glaube ich, dass die Amerikaner auf diesem Weg weitermachen. Also unterm Strich, lange Antwort jetzt, aber unterm Strich ist der Name genommen worden, dieses Gesetzes. Aber der Inhalt und die Vorgehensweise ist eine andere als 1941. Aber 1941, muss man auch dazu sagen, das hat der Sowjetarmee in erheblichem Maße, wenn nicht sogar entscheidend, geholfen, dass sie tatsächlich die Wende dann herbeiführen konnte.
Wir kommen zu der Mail von Erik und der hört uns aus Mexiko zu. Seine Frage geht so. Bei den Diskussionen um weitere militärische Unterstützung für die Ukraine geht es immer um Luftabwehr, Abstandswaffen wie Marschflugkörper sowie Munition. Das Thema Kampfpanzer kommt gefühlt nicht mehr vor. Können Sie einschätzen, warum dem so ist? Sie hatten in neueren Folgen immer mal wieder erwähnt, dass die Amerikaner sehr viele Abrams-Panzer eingelagert haben. Jetzt gibt es in den USA das Haushaltsproblem, aber was ist denn mit den anderen Nationen, einschließlich Deutschland? Wir haben vor rund einem Jahr 18 Leopard 2 aus Bundeswehrbeständen geliefert, die ersetzt werden mussten. Unsere Rüstungsindustrie wird doch aber in der Lage sein, einen jährlichen Output von 18 Panzern zu generieren, sodass wir zumindest die Verluste ersetzen können. Laut Oryx sind inzwischen ein Drittel dieser Panzer tatsächlich zerstört, weitere 5 beschädigt. Kommt es mir nur so vor, dass an das Thema ein Haken gemacht wurde, an das Thema Kampfpanzer, und sich nun darauf ausgeruht wird, oder ist der Bedarf hier nicht so hoch?
Also ich glaube, der Bedarf ist nach wie vor hoch. Die Ukrainer haben ja damals im Jahr 2022 bei ihrer ersten Anforderung von 300 Kampfpanzern gesprochen. Das ist bei Weitem nicht erreicht worden. Das ist mit, wenn man alle Modelle zusammenzieht, die da geliefert worden sind, dann ist es vielleicht die Hälfte dessen. Also der Bedarf, den gibt es nach wie vor. Zu der Frage, wie die Kapazitäten bei uns sind, da kann man mal die Bestellungen nehmen, die die Bundesregierung oder das Bundesverteidigungsministerium als Teil der Bundesregierung bestellt hat bei der Industrie, vor einem Jahr etwa schon. Also diese 18 Kampfpanzer Leopard 2 A6, die Sie da angesprochen haben, die werden geliefert im Jahr 2025, 2026, irgendwann mal Ende 25, Anfang 26. Und zusätzlich hat man damals bestellt Panzerhaubitzen, die ja vom gleichen Hersteller von KMW oder heute KNDS Deutschland hergestellt werden, jedenfalls zum Teil. Die Waffen kommen ja von Rheinmetall bei beiden Produkten. Also diese Panzerhaubitzen, da sind wir im Jahr 2026, wenn sie kommen. Das gibt Ihnen eigentlich das Zeitfenster vor, das notwendig ist, um solche Panzerbestellungen tatsächlich auch zu fertigen und dann auszuliefern. Die Industrie, das wissen wir, die haben schon starke Anstrengungen unternommen, sowohl bei KMW, KNDS und auch bei Rheinmetall, die Kapazitäten zu steigern. Gerade was Kampfpanzer angeht, ist das Ziel, dass sie die Produktion von knapp 50 pro Jahr auf 100, also verdoppeln. Man muss allerdings auch sagen, so Kampfpanzer sind heute ein begehrtes Produkt, jedenfalls in den NATO-Staaten, in denen sie geliefert werden können. Also Norwegen hat 54 bestellt, die Slowakei hat bestellt, die Tschechen haben bestellt und andere ebenso. Also es ist nicht nur der Eigenbedarf der Bundeswehr zur Ersatzbeschaffung, sondern eben auch der anderen Nationen.
Außerdem schrieb Erik ja auch von dem Schicksal der Leopard 2, die im letzten Jahr in die Ukraine geliefert worden sind. Diese Zahlen, sind die soweit korrekt? Also ein Drittel der Leopard 2 mittlerweile zerstört?
Das sind die Zahlen, die die Oryx-Bank mit Videos hinterlegt, die also verifiziert sind, und 5 sind beschädigt worden. Also die Angaben sind vollkommen richtig. Das Gleiche trifft im Übrigen auch für Schützenpanzer zu. Wenn man den amerikanischen Bradley-Schützenpanzer nimmt, das sind etwa 180 geliefert worden und das sind 70 mittlerweile zerstört worden. Allerdings ist das in keinem Verhältnis zu dem, was Russland, bei der Gelegenheit kann ich die Zahl vielleicht auch nochmal sagen, was Russland verifiziert verloren hat. Und da liegen, da sprechen wir über 2000 Kampfpanzer, im Gegensatz zur Ukraine mit insgesamt 600, wobei in den 600 nicht nur die NATO-Kampfpanzer sind, sondern eben auch die alten ukrainischen bzw. sowjetischen Kampfpanzer.
Auch Heinz-Dieter Ecker aus Berlin hat uns per Telefon eine Frage zugeschickt. Er vermisst jetzt nicht Kampfpanzer, über die zu wenig gesprochen werde, sondern bei ihm geht es um eine andere Waffengattung.
Seit Wochen und Monaten wird überhaupt nichts mehr von F-16-Kampfjets gesagt. Und das wundert mich doch sehr. Sie würden dort durchaus einiges an Problemen, zum Beispiel Luftabwehr oder vielleicht auch Vormarsch der russischen Armeen und so weiter, verhindern können. Was ist damit passiert? Völlig tot, die ganze Angelegenheit.
Soweit also die Frage von Heinz-Dieter Ecker. Fairerweise, vorhin hatten Sie schon einmal kurz die F-16 angesprochen, aber ich bleibe mal bei diesem Gefühl. Herr Ecker hat natürlich auch vor dieser Sendung angerufen, konnte das noch nicht hören. Völlig tot, die ganze Angelegenheit?
Nein, ist es nicht. Da ist ein falscher Eindruck entstanden. Aber aufgrund der Vielzahl von Informationen, die ja da auf uns einprasseln, ist das nicht verwunderlich, wenn man das ein bisschen aus dem Auge verliert. Also zunächst, ich sehe da schon auch eine Rolle der F-16, vor allen Dingen gegen die vorhin besprochenen russischen Kampfflugzeuge mit ihren Gleitbomben. Das ist eine wesentliche Leistung, die die F-16 erbringen kann. Aber es muss natürlich auch die entsprechende Bewaffnung dort beigestellt werden, also Luft-Luft-Raketen mit weiter Reichweite. Das Flugzeug alleine nackt nutzt es nichts. Und der zweite Punkt ist, es hat in der Tat Hinweise gegeben, auch in den letzten Wochen, aus den Niederlanden, aus Dänemark, die haben ja schon gesprochen um Weihnachten herum, dass sie bald liefern, aus Norwegen, die gerade noch mal bestätigt haben, dass sie F-16 schicken. Also es sind insgesamt 60 Flugzeuge, die dort auch so bestätigt sind. Da sind aber noch keine der USA mit dabei. Allerdings ist die Ausbildung schon schwieriger gewesen als vorher eingeschätzt, glaube ich. Die Ausbildung von Piloten, aber auch die Ausbildung von Bodenpersonal. Also man hatte ja zum Teil Anfänger geschickt, die sind von den Briten auf einem Trainingsflugzeug zunächst mal zum Fliegen ausgebildet worden, um dann in die Umschulung auf das F-16-Flugzeug zu gehen. Zweitens war es sicher für die Ukraine auch ein Dilemma jetzt, erfahrene Piloten zum F-16-Training zu schicken, kriegserfahrene Piloten, weil sie auf der anderen Seite ja auch selbst gebraucht werden in der Ukraine. Und drittens, das ist auch ein Punkt, der immer wieder hochkam, auch nicht nur bei der F-16-Ausbildung, sondern auch bei der Ausbildung ganz allgemein. Aber beim Flugzeug ist es eben besonders hervorstechend. Da ist alles in Englisch bei den Flugzeugen, die aus dem Westen kommen. Die ganze Dokumentation ist in Englisch. Die Beschriftungen sind in Englisch. Und das ist schon eine Herausforderung für die jungen Leute, vor allen Dingen, wenn sie kein richtiges Englisch sprechen und Kyrillisch schreiben und nicht so wie wir mit lateinischen Buchstaben. Also ich denke aber, nun ist bestätigt worden von den Nationen, dass es bis zum Sommer passieren wird. dann hat man insgesamt den gesamten Zeitplan immer noch eingehalten. Selbst wenn es ein bisschen länger dauert noch, dann ist für diese Aufgabe, die ich gerade genannt habe, Abwehr dieser Flieger mit Gleitbomben, die F-16 schon ein wirkungsvolles Mittel. Aber man darf sich das nicht vorstellen, dass man das Flugzeug jetzt in unmittelbarer Frontnähe einsetzen kann. Dazu ist es zu wertvoll und das würde bedeuten, dass eins nach dem anderen auch abgeschossen wird. Das werden die Ukrainer nicht tun.
Dann haben wir dazu fast passend die Mail von Martin Lüsing aus Darmstadt, passend vom Kulturschock sozusagen zwischen Kyrillisch und Englisch, von dem Sie gesprochen haben, und auch den kriegserfahrenen Piloten, die erstmal ausgebildet werden müssen und dann eben an der Front gerade nicht verwendet werden können. Er schreibt nämlich, wären nicht doch noch Sowjetmaschinen wie die MiG-21 aus Bulgarien, Rumänien, Kroatien, wenn auch in geringer Anzahl, verfügbar? Über den Pannenflieger MiG-21 haben Sie, Herr Bühler, mal am Rande bemerkt, die sind zuletzt im Museum in den baltischen Staaten gesehen zu haben. In Folge 2 hatten Sie die Wirksamkeit auch der MiG-29 aufgrund ihres Alters und der notwendigen Führung in der Luft durch entsprechendes Bodenpersonal in Frage gestellt. Aber mittlerweile kann man doch behaupten, alles besser als nichts. Könnte nicht politisch erwirkt werden, dass nach wie vor flugfähige Sowjetflugzeuge mit besserem Radar und NATO-Waffensystemen der Ukraine geschenkt werden, anstatt eingemottet zu werden?
Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich habe da nach meiner Erinnerung nicht über einen Pannenflieger gesprochen. Das würde ich auch nicht tun, weil ich weiß auch von Piloten, die MiG-29 nach der Wiedervereinigung geflogen haben, dass es ein außerordentlich leistungsstarkes Flugzeug ist mit einer hohen Beweglichkeit. Wenn ich da von unterschiedlichen Kommunikationsmitteln gesprochen habe, mit NATO-Standard, dann habe ich das gesagt im Zuge der Diskussion über Flugverbotszonen und dergleichen mehr und Unterstützung von NATO-Flugzeugen in der Ukraine, die dann gemeinsam mit den alten Maschinen operieren müssen, ohne NATO-Standards. Also das erinnere ich schon. Also aber Pannenflieger ganz sicher nicht. Die Polen haben alle MiG-29 an die Ukraine mittlerweile abgegeben. Das sind etwa 30 Maschinen, die sie an die Ukraine gegeben haben. Die Zahl enthält auch die Flugzeuge, die über die NVA in die gesamtdeutsche Bundeswehr und dann an die Polen gegangen sind. Deshalb musste Deutschland ja zustimmen, und ich erinnere, dass es eine der ersten Entscheidungen war vom Minister Pistorius, dass die ganz schnell getroffen worden ist. Das ist mir noch erinnerlich, der Antrag kam von den Polen und am nächsten Tag war er entschieden. Und die Slowakei hat ihre MiG-29 abgegeben, 13 Stück an der Zahl. Ob nun die anderen, die sie noch nutzen, Indien gehört dazu, Serbien gehört dazu, wobei Serbien auch die MiG-29 ersetzen will, habe ich gelesen, weil sie auch keine Ersatzteile mehr bekommen aus Russland und andere Staaten. Da wird nichts mehr zu holen sein. Rumänien hat meines Wissens überhaupt keine mehr. Und weil Sie ansprechen, die MiG-21, die habe ich tatsächlich auch in mehreren Museen bisher gesehen. Also die wird in NATO-Staaten nicht mehr fliegen, es sei denn irgendwie aus Ausbildungsgründen oder zur Feinddarstellung oder sowas in der Richtung.
Die nächste Frage kommt von Wolfgang Geithner aus Darmstadt. Er schreibt: Ich höre gerade Ihren Podcast, in dem Angriffe auf Wohngebäude in der Ukraine mit Marschflugkörpern und Raketen thematisiert werden. Dazu eine Frage. Wenn diese Angriffe auf die Wohnhäuser stattfinden, wie kann man sich die Zielprogrammierung vorstellen? Wird bei so einem Angriff genau auf ein Wohngebäude gezielt oder werden die Raketen nur ungefähr programmiert? Das heißt, es wird irgendwohin in eine Stadt geschossen. Oder handelt es sich vielleicht um einen Irrläufer, der ein ganz anderes Ziel hatte? Im ersten Fall würde ich von einem absichtlichen und gezielten Angriff auf zivile Gebäude ausgehen, der Terror verbreiten soll. Im zweiten Fall wären diese Angriffe eher Kollateralschäden. Mir stellt sich auch die Frage, wie genau und zuverlässig man mit heutiger Technik Ziele über hunderte Kilometer Entfernung treffen kann.
Also das machen die Russen, wie es auch die NATO macht, in der Regel mit GPS auf der NATO-Seite, auf der russischen Seite mit dem Pendant dazu, mit GLONASS. Und moderne Raketen haben dann mehrere Navigationssysteme, Trägheitsnavigationssysteme, zusätzlich zur Satellitennavigation. Es gibt Raketen, die haben eine Endphasenlenkung, entweder Elektro- optisch oder dass sie mit einem Passiv-Lasersensor ausgestattet sind und dadurch das Ziel besser erreichen können. Also zu Ihrer Frage, es gibt beides. Es gibt die sehr präzisen Raketen, ballistische Raketen der Russen, also wenn man da die Iskander nimmt, die häufig auf Kharkiv zum Beispiel geschossen wird, die hat einen Streukreisradius von etwa 10 Metern. Das heißt, die schießt genau dorthin, wo sie programmiert worden ist. Es gibt dann andere Kurzstreckenraketen wie die S-300, die auch häufig nach Kharkiv reingeschossen wird. Die ist notorisch ungenau und hat offensichtlich nur eine GPS-Steuerung. Also es gibt beides. Dazu kommt, dass man bei den Raketen, die abgeschossen werden von den Ukrainern, ja nicht weiß zum Zeitpunkt des Abschusses, wohin sie denn geschossen worden sind und welchen Schaden sie dort angerichtet haben. Jedenfalls nicht in der Regel, muss ich dazu sagen, einschränkend. Also es ist eine Mischung aus Terror und es gibt sicher auch militärische Ziele. Und es ist ja nachgewiesen, dass Flugplätze beispielsweise angegriffen worden sind.
Das war eine Frage sozusagen, die uns in die Sicht des Angreifers versetzt hat. Wir wechseln die Perspektive und kommen mal wieder zur Abwehr, genau gesagt zur Flugabwehr. Tobias Lichthardt aus Hamburg schreibt, dass er eine Frage hat zum Patriot-System. Wie würde ein Standortwechsel eines Patriot-Systems samt Radar, Feuerleitstand und den bis zu 8 Startgeräten unter den Bedingungen in der Ukraine aussehen, wenn beispielsweise das System 200 bis 300 Kilometer weiter in Richtung der Front verlegt werden würde? Ist das System in der Lage, auch in der Bewegung Gefahren abzuwehren bzw. sich selbst zu schützen? Wie wird das System in dieser Zeit geschützt unter der insgesamt mangelnden Luftverteidigung in der Ukraine?
Ja, wir haben vorhin ja schon mal das Dilemma besprochen, entweder die Front zu schützen oder die Städte zu schützen. Also vom Zweck her hat eine Patriot-Staffel den Auftrag, einen Raum zu schützen. Sie ist mobil auf einem LKW untergebracht, aber eine Verlegung, bedeutet schon einen sehr großen Aufwand für den Transport, für den Aufbau, für den Einsatz der Staffel dann. Das sind ja 100 Soldaten etwa eingesetzt in einer solchen Patriot-Staffel. Aus der Bewegung geht es natürlich nicht, also so ähnlich wie bei einem Gepard, der aus der Bewegung schießen kann oder im Fahren schießen kann, deutsch gesprochen. Sie müssen schon ihre Stellung erreichen erstmal, die Patriots, ihr Radar aufbauen, ihren Gefechtsstand aufbauen, die einzelnen Abschussstartgeräte dort an den Gefechtsstand anschließen, um das Ganze dann auch einsatzbereit zu machen. Ja, und zu der Frage, wie kann man so ein System auch schützen? Ja, man kann es dadurch schützen, dass man es im westlichen Teil der Ukraine einsetzt, um die Städte zu schützen, dann unterliegt es auch nicht so starker Bedrohung durch russische Raketen. Aber man muss es auch unterschiedliche Typen von Luftverteidigungssystemen nehmen, mit großer Reichweite, mit mittlerer Reichweite, mit kurzer Reichweite, damit die sich gegenseitig ergänzen können und auch gegenseitig schützen können.
Wir bleiben noch ein bisschen bei der Flugabwehr. Jan Bernatzky aus Kopenhagen kümmert sich eher darum, was sozusagen deutsche westliche Lieferungen an die Ukraine hier bewirken würden. Er fragt einfach, wie schnell können wir Patriot oder IRIS-T-Systeme nachbestellen? Also wenn wir jetzt aus unseren Beständen liefern, bis wann können wir die wieder auffüllen?
Ja, hier ist ja schon bestellt worden bei IRIS-T beispielsweise, der Firma Diehl. Das sind bereits im letzten Juni, also knapp vor einem Jahr, 6 Systeme nachbestellt worden. Das erste System soll im Herbst diesen Jahres kommen, also gut ein Jahr später nach der Bestellung. Das gibt einen Anhalt, wie lange das bei IRIS-T dauert, wobei IRIS-T auch ein Waffensystem ist, das von vielen jetzt nachgefragt wird. Und bei Patriot dauert es noch etwas länger. Das sind ja jetzt im März 2024 die 4 Staffeln bestellt worden, also Material für 4 Staffeln Patriot. Und da dauert es 2 bis 3 Jahre, bis die ersten dort tatsächlich ersetzt werden können in der Bundeswehr. So lang sind die Zeithorizonte. Wobei ich aber weiß, auch in Kenntnis von Leuten, die dort arbeiten, dass alle Anstrengungen unternommen werden, das Ganze zu beschleunigen. Aber das hängt eben an Fachkräften, das hängt an den Lieferketten, das hängt an der Vertragsgestaltung dann auch, mit dem man die Lieferketten einbindet in den Gesamtvertrag. Das sind ja Systemhäuser, die das machen. Also es ist nicht einfach, solche Hochwertmunition sehr schnell herzustellen.
Und weil diese Munition so hochwertig ist, stellt sich Axel Uhlich die folgende Frage. Seit Monaten wird die Ukraine durch wöchentlich hunderte Drohnen geschädigt. Die Kosten in der Herstellung vermutlich nur einige hundert bis wenige tausend Dollar. Ist es da nicht unverhältnismäßig, diese Drohnen durch Raketen des Patriot-Systems zu bekämpfen? Wenn ich Sie recht verstanden habe in den letzten Monaten, dann fliegen diese Drohnen doch relativ langsam und niedrig. Damit wären sie doch aber mit Gepard-Flugabwehrpanzern mindestens genauso gut bekämpfbar. Vor allem aber eine Salve aus dem Gepard müsste doch ungleich preiswerter sein als auch nur eine Patriot-Rakete.
Ja, das ist natürlich so, Herr Uhlich und Herr Krüger. Wir haben das auch neulich besprochen in einem der Podcasts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Drohnenabwehr, die passiert in erster Linie mit Maschinenkanonen, Maschinengewehren, die auf LKWs montiert sind, auf kleinen Pickups zum Teil montiert sind. Und sie geschieht durch den Flugabwehrpanzer Gepard oder vergleichbare Flugabwehrpanzer. Das ist das Mittel, das die Ukrainer sicher bevorzugen und bevorzugt einsetzen, sagen wir mal so. Eine Rakete ist viel zu teuer, aber wenn Not am Mann ist, wird man auch eine Rakete einsetzen, bevor eine Drohne großen Schaden anrichtet.
Und dann hat Axel Uhlich noch eine zweite Frage. Lehrt dieser Krieg nicht auch die Bundeswehr, dass solche Drohnen eine Hauptbedrohung auch für Deutschland werden können, egal ob uns Russland oder irgendwelche Terroristen angreifen? Daher begrüße ich zwar das Gerücht, dass man in den Führungskreisen eine derartige Abwehrfähigkeit wieder aufbauen will, aber das wird ja nun wieder mindestens 3 bis 5 Jahre dauern. So seine Vermutung, also vielleicht allgemeiner gefragt. Welche Rolle spielen Drohnen eben jetzt in den aktuellen Überlegungen der Bundeswehr?
Ja, man hat ja eine Taskforce für Drohnen eingerichtet beim Bundesministerium der Verteidigung, um einfach mal eine Sichtung zu machen, was es schon auf dem Markt gibt. Auf der anderen Seite daneben zu legen, die Anforderungen, die wir in der Bundeswehr an Drohnen haben. Und das Ganze mit dem Ziel, möglichst schnell diese Fähigkeit aufzubauen, die ist ja leider über Jahre hinweg vernachlässigt worden, auch behindert worden, weil es immer hieß, das muss besprochen werden und muss nochmal diskutiert werden aus ethischen Gründen, warum nun Drohnen bewaffnet sein müssen und dergleichen mehr. Aber schauen wir nicht zurück, schauen wir nach vorne. Das muss schneller gehen, als Sie gerade gesagt haben, als 3 bis 5 Jahre. Aber da will ich jetzt keine Prognose abgeben. Ich weiß nur, dass da hart dran gearbeitet wird in der Bundeswehr, diese Fähigkeit aufzubauen.
Auch in der Frage von Daniel aus Hamburg geht es ein bisschen darum, welche Lehren auch die Bundeswehr aus dem Kriegsverlauf ziehen kann. Er schreibt, im Laufe des Ukraine-Kriegs konnte man viel zu den Panzerabwehrwaffen Javelin und NLAW lesen und sehen, wie sie erfolgreich gegen gepanzerte Fahrzeuge und andere Ziele eingesetzt wurden. Deutschland lieferte der Ukraine mehrere tausend Panzerfäuste. Über deren Einsatz konnte ich wenig bis gar nichts erfahren. Haben Sie Informationen, ob sich die Panzerfaust 3 im Einsatz bewährt hat? Und würde das System Javelin der Bundeswehr nicht gut stehen und eine Fähigkeitslücke in der Panzerabwehr schließen? Die Panzerfaust hat nur eine Reichweite von wenigen hundert Metern. MELS hat zwar eine höhere Reichweite als der Javelin, muss aber von einem 3-Mann-Trupp erst stationär auf eine Abschussvorrichtung aufgebaut werden. Der Javelin hingegen kann von 2 Soldaten transportiert und von der Schulter abgefeuert werden. Viele technische Informationen da jetzt drin. Fangen wir mal kurz mit der ersten Frage an. Wie hat sich die Panzerfaust 3 im Einsatz bewährt?
Also die Panzerfaust ist ein Wirkmittel gegen angreifende gepanzerte Fahrzeuge auf eine Entfernung von etwa 400 Meter. Sie wird schultergestützt abgewehrt. Sie ist ganz einfach zu bedienen. Es wird auch von jedem Soldaten erwartet, dass er damit schießen kann. Es ist auch ganz einfach zu lernen. Also jeder, der Bundeswehruniform hat, Uniform anhat und im Heer oder bei den Landstreitkräften war, hat dort auch schon mal damit geschossen. Sie hat sich sehr gut bewährt, nach all dem, was ich weiß. Es gibt einige Videos davon, aber nicht viele, das ist richtig. Eine vergleichsweise kleine Waffe steht da nicht so groß im Fokus, aber sie wurde insbesondere in den Kämpfen bei Mariupol eingesetzt und bei der Abwehr von gepanzerten Fahrzeugen innerhalb von Ortschaften eingesetzt. Und von daher kennen wir auch die Videos dazu. Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich sehr bewährt hat. Das zweite System, das Sie ansprechen, oder die zweiten Systeme, das sind die Panzerabwehrraketen. Das ist Javelin auf der einen Seite, das ist ein US-Produkt, und das ist MELS auf der anderen Seite. MELS, dafür hat sich die Bundeswehr entschieden als Nachfolger für die Milan-Panzerabwehrrakete. Naja, MELS wird nicht nur eingesetzt von einem Drei-Mann-Drop, also abgesessen, sondern sie wird auch eingesetzt auf dem Puma-Schützenpanzer und auf dem Marder-Schützenpanzer auch, eben wie gesagt als Ersatz oder als Nachfolgemodell für die Milan. Was nun da besser ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung, was da letztlich dazu geführt hat, dass MELS genommen worden ist. Grundsätzlich werden solche Produkte dann auch getestet, ausprobiert, und dann fällt die Entscheidung und anhand vorher festgelegter Kriterien. Aber was das jetzt war, das kann ich nicht sagen. Aber ich bin überzeugt davon, dass mit MELS und der Spike-Rakete aus Israel da ein ganz gutes Produkt auch gewählt worden ist.
Wir kommen in dieser 209. Folge von Was tun, Herr General, noch zu einigen Fragen, die sich mit einem Szenario befassen, über das Sie auch schon in einiger der letzten Folgen immer mal wieder gesprochen haben, nämlich das Szenario, dass die NATO eben doch zur Kriegspartei wird im Konflikt. Eine Frage, die egal in welcher politischen Richtung natürlich viele bewegt. Ich fange mal an mit der Frage, die Jan Bannholzer aus Salzburg uns per Telefon hat zukommen lassen.
Der Herr Bühler äußert immer wieder, dass die Ukraine nicht davon zu profitieren hätte, wenn die NATO Kriegspartei werden würde, da dann die NATO-Staaten auf ihre eigene Verteidigung fokussiert seien und die Ukraine weniger unterstützen würden. Das wundert mich sehr, muss ich sagen, denn so oft er das wiederholt hat, scheint der Herr Bühler jedes Mal so zu tun, als wäre Russland davon nicht im geringsten betroffen, wenn die NATO Kriegspartei werden würde. Aber das ist doch, also mit Verlaub, absurd. Wie soll Russland denn die Logistik für den Krieg gegen die Ukraine weiter aufrechterhalten, wenn es schon alleine mit der Ukraine nicht fertig wird? Geschweige denn in einem Szenario, wo es zusätzlich mit der viel mächtigeren NATO zu kämpfen hätte.
Ja, und dann hat Herr Bannholzer noch weiter gesagt, darüber hinaus hätte die NATO im Kriegsfall doch noch ein gesteigertes Interesse, eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Ja, was entgegnen Sie ihm?
Ich kann das bestätigen, dass ich das mehrfach gesagt habe, weil das meine feste Überzeugung ist. Und das ist nicht nur eine Überzeugung, die aus dem Bauch herauskommt, sondern das ist auch in Kenntnis dessen, was ich gelernt habe in meinem Berufsleben. Und deshalb ist es mein Rat, dass man dort nicht das Risiko eingeht, Kriegspartei zu werden. Ich halte deshalb die Position für richtig, die alle NATO-Staaten gemeinsam geführt haben. Ich habe als zusätzliches Argument immer wieder verwendet, es nützt auch der Ukraine nichts, weil die Ressourcen sich dann auf die NATO-Staaten verteilen werden, um die eigenen Vorräte nach oben zu bringen, um weitere zusätzliche Ausrüstung zu bekommen. Und von daher wird die Ukraine dann, was die Ausrüstung angeht, nicht mehr so im Fokus stehen, wie sie heute im Fokus steht. Und weil das so ist, dass es nur Nachteile hat, wenn wir Kriegspartei werden, wenn es so ist, dass wir eine vertikale und horizontale Eskalation nicht haben wollen, also keine räumliche und keine in der Waffenintensität, sprich Nuklearwaffen, was ich für richtig finde, dann bleibt uns nur das zu tun, was die meisten Staaten Europas ja tun, manche nicht. nämlich die Ukraine mit den Waffen zu unterstützen, dass sie den Abwehrkampf selbst führen kann.
Vielleicht da noch eine kurze Nachfrage. Er bringt ja viel sozusagen die Perspektive Russlands da als Argument mit ein. Mit der NATO wäre das ja auch eine Überlastung einfach der russischen Kriegsführung.
Ja, natürlich, aber auch ein Grund zur Eskalation. Und das ist ja der Punkt. Natürlich hätte Russland ein Riesenproblem, wenn die NATO selbst mit ihren Streitkräften, mit ihren Waffensystemen dort in den Krieg eintritt, um der Ukraine zu helfen. Aber das hilft uns allen nichts, wenn dann hinterher eine Eskalation stattfindet, die wir alle nicht haben wollen.
Björn Beck aus Frankfurt hat zum selben Thema geschrieben: Ich teile Ihre erklärte Haltung, Herr Bühler, dass eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine verhindert werden muss, insbesondere, dass Deutschland selbst zur Kriegspartei wird. Jedoch frage ich mich zunehmend, zu welchem Preis? Wie ist es denn mit unseren Werten vereinbar? Dass wir die einzelnen Kriegsverbrechen Putins, den Terror und alle Gräueltaten zwar sehen und wortreich verurteilen, aber nicht einschreiten. Verlieren wir hier nicht auch zunehmend unsere Glaubwürdigkeit und damit auch die Sicherheit, die uns dieses Konstrukt der konfliktverhütenden Abschreckung geben soll? Im Zivilrecht gibt es den Begriff Gefahr in Verzug, der eine Situation beschreibt, wo unverzügliches Handeln erforderlich ist und dieses häufig erst möglich macht. Wann wäre aus Ihrer Sicht ein solcher Punkt oder Zeitpunkt erreicht? Ich glaube nicht, dass Putin wirklich einen Krieg mit der NATO oder dem Westen riskiert, wenn dieser endlich ein unmissverständliches Ultimatum zur Einstellung aller Kampfhandlungen in der Ukraine gestellt bekommt, mit allen erforderlichen Konsequenzen.
Naja, vielen Dank, dass Sie die Haltung teilen. Das ist ja Ihr erster Punkt. Der zweite Punkt deutet aber schon an, was ich gleich am Anfang des Krieges gesagt habe. Wenn die Ukraine Schwierigkeiten hat, den Abwehrkampf zu bestehen, dann werden wir in eine Diskussion reinlaufen, die noch schwieriger ist als die Diskussion, unterstützen wir sie oder unterstützen wir sie nicht. Selbstverständlich können wir im Rahmen der erweiterten Selbstverteidigung rein völkerrechtlich betrachtet auch eigene Kräfte einsetzen, eigene NATO-Kräfte einsetzen. Aber nochmal, und jetzt komm ich auf unseren Hörer, den wir gerade besprochen haben, Herrn Bannholzer zurück. Dann kommen wir aber in eine Lage, wo wir eine mögliche Eskalation sehen können in Russland entsprechend ihrer Doktrin, die sie haben. Und das kann keiner wollen. Nochmal vertikal und auch nicht horizontal. Horizontal in der Fläche, vertikal in den Waffensystemen. Das müssen wir verhindern. Ja, und Herr Beck, Ihr letzter Punkt. Ich meine, menschlich alles verständlich, aber der Glaube hilft da uns nicht, dass Putin wirklich keinen Krieg mit dem Westen haben will. Wenn wir ein unmissverständliches Ultimatum aus dem Westen den Russen sagen, dann muss man hinterher auch handeln, wenn das Ultimatum verstrichen ist. Und genau das meine ich mit dem Punkt, dass wir das nicht wollen. Und deshalb rate ich auch von solchen Ultimaten, jedenfalls mit dieser Qualität, ab.
Die letzte Frage in unserer heutigen Folge, die kommt von Angelo Ciotto aus Hünenberg in der Schweiz. Und da geht es um ein Land, das auch aus dem Konflikt und der Betrachtung dieses Konflikts kaum rauszuhalten ist. Er fragt nämlich, wie schätzen Sie die aktuelle Lage von Belarus ein? Ist es vorstellbar, dass sich Lukaschenko in Auseinandersetzungen mit angrenzenden Staaten oder sogar der NATO einspannen lässt? Die Russen nutzen Belarus ja bereits schon als Aufmarschgebiet für den Angriff auf die Ukraine.
Sie nutzten es, das stimmt, das hat er zugelassen damals. Aber die Situation ist, glaube ich, seit dieser Zeit unverändert so, dass Lukaschenko innenpolitische Probleme hat in seinem Land und er innenpolitische Rücksichtnahmen machen muss. Er ist da sehr vorsichtig, so wie ich das beurteile. Und er lässt sich auch nicht von den Russen vereinnahmen. Auch das haben wir gesehen 2 Jahre lang, obwohl ja Weißrussland und Russland vor Jahren schon Beschluss gefasst haben, dass sie einen Bundesstaat einrichten wollen und eigentlich die Instrumente hätten längst schon etablieren müssen. Macht er aber nicht. Er hat jetzt gerade in diesen Tagen auch gesagt, dass der Distrikt im Dreiländereck zwischen Polen, Weißrussland und der Ukraine, dass dieser Distrikt Weißrusslands sich aus Belarus herauslösen will. Das hat er öffentlich gesagt und hat damit darauf hingewiesen auch und das eigentlich bestärkt, was ich schon gesagt habe, dass er innenpolitische Probleme in seinem Land hat. Und da erwarte ich nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise dort in den Krieg eintritt, mit Ausnahme dessen, was zurzeit gemacht wird. Das ist logistische Unterstützung, das heißt Reparatur von Fahrzeugen, weil die Kapazitäten in Russland nicht ausreichen, auch von Fahrzeugen, die aus Depots genommen sind. Das haben wir gehört schon vor längerer Zeit, dass das stattfindet. Es finden Ausbildungen statt von Weißrussen. Es finden Übungen statt von Weißrussen, angeblich zur Abschreckung von der Ukraine. Aber die Ukraine wird was anderes zu tun haben, als in Weißrussland einzumarschieren.
Soweit also die Fragen unserer Hörer für heute. Vielen Dank schon einmal, Herr Bühler, für die Beantwortung dieser Fragen und auch dafür, dass das mit der Aufzeichnung geklappt hat. Wir haben nämlich wieder einen Tag vorher aufgezeichnet. Hat mal wieder einen beruflichen Grund Ihrerseits. Sie sind gerade wieder unterwegs in Europa, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Ich bin heute Nachmittag eingetroffen in Budapest. Bin hier eingeladen zu einer Sicherheitskonferenz, die heute Abend beginnt. Das ist eine Sicherheitskonferenz, die die ungarische Regierung macht, um die Lage in der Ukraine nochmal zu besprechen. Das ist das eine, aber insbesondere auch auf die Länder, auf den Balkan schaut, also südlich von Ungarn, und ein Stück weit ist eingeladen, auch Rumänien und Slowakei dort und Bulgarien dort teilzunehmen. Also es ist mit Sicherheit eine interessante Konferenz.
Das glaube ich auch. Und dadurch, dass sie von der ungarischen Regierung veranstaltet wird, ja sicherlich auch nicht ohne Spannung, wenn ich das mal im mehrdeutigen Sinne des Wortes Spannung sagen darf.
Ja, Spannungen würde ich nicht sagen. Also es wird sich jetzt rausstellen während der Konferenz. Es ist auf jeden Fall ein Novum. Es findet zum ersten Mal statt. Aber es gibt auch andere Hauptstädte in Europa, die vorher keine Sicherheitskonferenzen hatten, wo also zurzeit größere Sicherheitskonferenzen stattfinden.
Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und einen schönen Aufenthalt in Budapest. Und wie immer bei solchen Anlässen natürlich wünsche ich Ihnen auch die Zeit, nicht nur auf der Konferenz zu sitzen, sondern vielleicht auch etwas von der Stadt zu haben. Über das Fachliche dann können Sie vielleicht am kommenden Dienstag sprechen in der nächsten Folge, dann mit meiner Kollegin Angela Tesch. Tim Deisinger ist noch eine weitere Woche im Urlaub. Wir vertreten ihn hier also mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war die 209. Folge erstmal von Was tun, Herr General, unserem Podcast zum Krieg in der Ukraine. Und wenn auch Sie Fragen haben an Ex-General Erhard Bühler, dann schreiben Sie uns an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. Was tun, Herr General, gibt es ausführlich in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen Dank noch einmal, Herr Bühler, für heute. Am kommenden Dienstag also ist Angela Tesch Ihre Gesprächspartnerin. Mich hat es sehr gefreut, mal wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Haben Sie noch einen schönen Abend in Budapest und natürlich auch ein schönes Wochenende dort.
Ja, auch von meiner Seite, Herr Göger, ganz herzlichen Dank für Vertretung und bis zum nächsten Mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.